Herzlich willkommen, Folge 2, konstante Veränderung. Rechts von mir sitzt
André.
Gegenüber von mir sitzt
Christian.
Grüß euch. Ich bin der Daniel und wir werden heute über das Thema Mitarbeitermangel in der IT sprechen oder generell Mitarbeitermangel und wie wird man als Unternehmen attraktiver für potenzielle Mitarbeiter. Und hat jemand von euch das Interview gehört zum Frühstück bei mir mit dem AMS-Vorstand Kopf?
Nein.
Nein, habe ich auch nicht. Nein.
Fand ich super interessant, weil der Vorträge hält. Also wie wird man als Unternehmen attraktiver? Und er hat gesagt, die Unternehmen verstehen ihre Märkte, also wie sie Produkte absetzen, wie ihre Kunden funktionieren. Und sie müssen verstehen, dass auch Arbeitnehmerinnen und Akquise ein Markt ist. Und man muss potenziell um Mitarbeiterinnen kämpfen. Und was ich sehr schön und plakativ gefunden habe, ist, als er gesprochen hat davon, dass es früher üblich war, dass die Firma 20 Punkte genannt hat, die man mitbringen sollte als Qualifikation. Und darunter ist quasi das KV-Minimumgehalt gestanden. Und er hat gesagt, als modernes Unternehmen solltest du jetzt eigentlich 20 Gründe nennen, warum du attraktiv bist für Mitarbeiter.
Genau. Das hat sich wirklich gedreht und die Pandemie meiner Meinung nach hat bewiesen, dass es auch von zu Hause geht. Ja? Das heißt, dass viele Unternehmen für nicht möglich gehalten haben, wurde einfach durch harte Tatsachen, so schlimm wie auch Pandemie war, einfach bestätigt, ja, dass wenn die Leute von zu Hause arbeiten, dass sie auch arbeiten und dass sie an dem gesamten und gemeinsamen Ding dann weiter tun und nicht einfach ganze Zeit nur Urlaub machen. Und das Witzige ist, dass man auch nicht nur aus der IT-Branche, sogar in Radiowerbungen, also wenn Unternehmen nach Mitarbeitern suchen, auch mittlerweile auch so, dass sozusagen in diese Werbeschaltungen im Radio verpacken, dass man auch von zu Hause arbeiten kann und dass es einen Fruchtkorb gibt und so weiter. Das war jetzt nicht IT-bezogen, aber ist mir gestern im Radio aufgefallen.
Das ist übrigens ein Meme auf Reddit Österreich, also ich weiß nicht, ob jemand von euch Reddit liest, aber da gibt es ein Meme, das ist immer, aber es gibt doch eh einen Obstkorb und gratis Wasser. Dass das halt eben nicht mehr genug ist, aber genau. Es gibt immer noch Unternehmen, die führen den wöchentlichen Obstkorb als Benefit an. Und jetzt ist die Frage, was ist für euch persönlich ein guter Benefit, den ein Arbeitgeber bieten muss, damit er für euch überhaupt in Frage kommt, dass ihr dort arbeitet oder gern arbeiten möchtet?
Du, ich arbeite gern bei Microsoft und ich kann da viele Dinge sagen, warum das so ist. Zum Beispiel, und das sind Dinge, die ich von Freunden und Bekannten höre, dass bei ihnen im Job nicht so ist. Zum Beispiel das Ongoing Monitoring der Zielerreichung, Leistungserbringung in Form von Connects, otherwise known as Mitarbeitergespräch oder Jahresgespräch in anderen Unternehmen. Und Punkt ist zum Beispiel, bei uns ist es eben kein Jahresgespräch, sondern ein 2, 3, 4, je nachdem, wie man es ausmacht mit dem Manager, mal im Jahr Gespräch, sodass man seinen Kurs beibehält, Manager und man selbst weiß, wo man ungefähr steht. Das ist offensichtlich nicht selbstverständlich in allen Jobs oder allen Unternehmen. Und das ist, finde ich, schon mal einen guten Punkt.
Ein wichtiger Faktor aus meiner Rolle, in der technischen Rolle, und wie gesagt, ich bin ja durchaus schon längere Zeit in dieser Rolle und bei Microsoft, und da verwischt sich gewisse externe Wahrnehmung, sage ich mal, ja, ist die Möglichkeit zu lernen. Ja, das heißt, auch der Freiraum und die Möglichkeiten, also die Tools und auch entsprechend hier die Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren, vor allem neue Sachen. Und wie gesagt, wir als Microsoft produzieren ja Software wie eine Fabrik. Ja? Da am Ball zu bleiben und diese Freiheit zu haben und auch diesen Raum zu haben, also das ist für mich ein kritischer Punkt, um sagen, attraktiv oder nicht attraktiv. Ja?
Lernen ist übrigens auch sehr angenehm, nicht in technischen Themen. Also Correct. Die ganzen Soft Skills, die wir bei Microsoft die Möglichkeit haben, zu Anführungszeichen lernen oder halt einfach zu auszutauschen mit anderen, ist großartig. Und mit anderen heißt mit anderen von der ganzen Welt, also nicht nur deutschsprachig, nicht nur in Österreich, sondern wirklich aus unterschiedlichsten Kulturkreisen sind großartige Erkenntnisse, die man teilweise gewinnt. Das ist ein super Netzwerk, das man aufbauen kann. Also das sind Dinge, die bei uns wirklich toll sind und, glaube ich, auch größtenteils gar nicht angeführt werden als Benefit, auch bei unseren Jobausschreibungen. Ist aber trotzdem gut zu erwähnen, finde ich.
Also für mich persönlich ist Education und Weiterbildung einer der Top-Aspekte, die für einen Arbeitgeber sprechen. Da war ich in der Vergangenheit bei vorigen Arbeitgebern teilweise gesegnet und teilweise ist es auch den Sparstift zum Opfer gefallen. Das war nicht so toll. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, da bin ich sicher 2-3 Mal im Jahr eine ganze Woche in der ETC gesessen und wir haben einfach die neuesten Produkte gelernt. Das ist natürlich jetzt bei uns da, bei der Microsoft ongoing, würde ich behaupten. Also bei uns ist ja das immer fast auf wöchentlicher Basis, dass man was Neues lernt. Aber das ist für mich schon essentiell wichtig, dass du weißt, okay, du gehst wohin, wo du dich hinentwickeln kannst. Also Weiterentwicklungsmöglichkeiten muss es geben. Fortbildung sollte auf jeden Fall passen. Und das Team, aber das ist halt als Bewerber, wenn ich jetzt 20 Ausschreibungen lese für Jobs, ist halt schwierig zu wissen, wo ist ein cooles Team, wo möchte man arbeiten.
Das kannst du vorher schwer ergreifen und auch wenn du jetzt deinen Tag hast, also wo du dich bewirbst zum Beispiel, dann kannst du natürlich den Arbeitsplatz betrachten. Wobei, was ist jetzt Arbeitsplatz heutzutage? Ja, das ist, wie gesagt, nicht vor 10 Jahren. Da hast du einen Bürotisch und das ist dein Tisch. Sondern auch sehr viele, vor allem IT-Unternehmen, sind sehr flexibel geworden.
Ja, da gibt es ja auch die Aussage, Arbeitsplatz ist ein Relikt aus der Vergangenheit, genau. Weil Arbeit nicht mehr mit Platz zusammenhängen muss. Weil eben Arbeit unabhängig vom Ort stattfinden kann. Aber wenn wir über Menschen gesprochen haben oder über das Team, auch bei Microsoft, also ist bei fast allen, die du fragst, ist einer der Top 3 Dinge, warum Microsoft cool ist. It's about the people. Mhm.
Was man aber hier nicht vergessen darf, ja, dass so ein Change, ja, so eine Änderung nicht einfach von alleine passiert, in großen Unternehmen vor allem, ja. Das heißt, die eine Seite ist natürlich der Mitarbeiter, aber die zweite Seite ist auch natürlich der Manager oder die Managerin. Ja? Das heißt, die müssen auch unterstützt werden, hier neue Strukturen aufzubauen beziehungsweise neue Prozesse auch zu initiieren, wie sie wiederum mit den Leuten kommunizieren, wie sie arbeiten, wie sie auch entsprechend ihre Ziele erreichen. Ja? Weil es verändert natürlich die Kommunikation. Das heißt, es gibt nicht diesen Hey-Joe-Effekt, wo ich einfach über den Tisch drüber schreie und sage, Christian, wir haben ja da vorgestern was gesprochen, ja, sondern ich muss anchatten oder ich muss das irgendwo vielleicht vermerken oder wie auch immer. Ja, aber das ändert sich und hier wird aber auch vergessen, das sehen wir auch in Gesprächen mit den Kunden, dass man zwar dem Mitarbeiter sagt, okay, wunderbar, du kannst zu Hause arbeiten, aber die Manager dann ein bisschen so im Leeren gelassen werden, wie sie damit umgehen und jeder probiert es auf seine Art und Weise und der eine kann es besser und der andere schlechter und da gibt es dann immer wieder dann Reibereien.
Okay. Ist auch ein wichtiger Punkt. Also für mich zumindest wäre Modern Work im Sinne von Arbeite, also wo du möchtest, unter Anführungszeichen, ist auf jeden Fall ein Punkt, der für mich ausschlaggebend wäre. Also 5 Tage die Woche Office-Pflicht könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Also das würde Geld nicht aufwiegen. Das müsste so eine massive, große Summe mehr sein, um zu sagen, ja, ich setze mich wieder 5 Tage ins Büro.
Ja, aber wie lange wird es, da gibt es ja diesen Maslow-Pyramide und so weiter und auch die Geschichte, das heißt, Geld ist kein Treiber in einer gewissen Höhe, sage ich mal, ja. Das heißt, klar, wenn du ganz am Anfang anfängst und du hast die erste Wohnung gemietet und mit der ersten Freundin zusammengezogen, dann zählt jeder Hunderter nach dem Motto, ja, unter Anführungszeichen haben wir alle erlebt und das war eine schöne, coole Zeit. Mit der Majority, sage ich mal, also wenn du dann entsprechend hier ein bisschen älter wirst etc. und gewisse Sachen schon geschafft hast, dann, und das hat Christian, glaube ich, heute gesagt, willst du nicht unglücklich sein, nur weil du ein paar hundert Euro mehr kriegst im Job, sondern du willst auch Erfüllung durch den Job, oder Christian?
Da war oder das, was ich gesagt habe, in dem Bericht im Radio gesagt, dass Mitarbeiter und Innen, insbesondere die Jungen oder die aus der Ausbildung kommen, lieber einen Job nicht annehmen oder einen Job hinschmeißen, als unglücklich zu sein. Und da gehört meines Erachtens nach auch, was du gesagt hast, dazu, eben die Möglichkeit, flexibel zu sein in der Wahl des Arbeitsortes. Und ich bin jetzt seit 2007 bei Microsoft. Ich habe mit 27 bei Microsoft angefangen, war ja noch jung. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals hätte verpflichtend 5 Tage anwesend sein. Also bei Microsoft waren zumindest meine Manager, die ich hatte, nie Kontrollorgane. Also das waren wirklich People Manager im besten Sinn. Und das ist auch, wie du gesagt hast, also Führungskräfte sind ein exorbitant wichtiger Punkt. Ist auch ganz schwer im Vorfeld zu wissen oder zu erkennen, aber Führungskräfte müssen darauf vertrauen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch wenn sie nicht im Sichtfeld sind, arbeiten. Da hilft vielleicht auch eben dieses Monitoring-Gespräch oder dieses Kurscheck, der fortlaufende, und nicht nur einmal im Jahr dann Mitarbeitergespräch. Aber das ist, und da kommen wir ganz stark schon ins Kulturthema, weil das ist einfach was, was der kulturelle Wandel in vielen Unternehmen bringen muss, um attraktiv als Arbeitgeber zu sein, meiner Ansicht nach.
Wenn wir es zusammenfassen wollen würden, damit wir das ein bisschen darauf aufbauen können. Also anscheinend wichtig ist der potenzielle zukünftige Manager. Das heißt, der muss einen guten Eindruck hinterlassen beim Bewerbungsgespräch, wenn ich das richtig verstanden habe, Christian.
Schadet nicht, aber ich würde sagen, auch nach dem Bewerbungsgespräch muss er einen guten Eindruck weiterhin machen, weil sonst kommt ein irgendwann dieses Silent Quitting, wie es heißt, irgendwann.
Ja.
Und das gibt ja dann in dem Zusammenhang auch noch weiterführend einen anderen Spruch: You don't often quit jobs, you quit managers. Also ich glaube, das ganze People, also Thema Menschen, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wenn ein Unternehmen oder eine Organisation Menschen als Asset betrachtet, der zur Zielerreichung hilft, ist das, glaube ich, schon ganz viel wert. Also wenn Menschen als Menschen gesehen werden.
Wie würdest du sagen, kann ein Unternehmen das kommunizieren in der Ausschreibung? Weil das ist halt oft schwierig, das im Vorhinein zu wissen.
Nee, ich glaube, da in einer Ausschreibung selber, glaube ich, weiß ich nicht, ob man das gut kommunizieren kann. Ich glaube, was Unternehmen tun können, ist, Mitarbeiter zu animieren, also wenn sie zufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, ihre Erfahrungen auf so Portalen, die sie ergibt, ich weiß leider Gottes nicht, wie die heißen, aber ihre Erfahrungen in Video-Interviews oder in normalen Interviews teilen und das Unternehmen so zu promoten. Ich glaube, nur in einer Jobausschreibung.
Ich meine, man kann es beim Bewerbungsgespräch, kann man, glaube ich, ein bisschen so vorfühlen und erfragen. Ja, das heißt, der Klassiker ist, wenn ich jetzt von zu Hause arbeite, muss ich mich irgendwo da melden und das approven lassen und das eine Woche vorher anmelden oder sonstiges. Ja. Das heißt, wenn ich das hören würde, würde ich für mich so nehmen, und das ist eher so ein, ja, wir machen es halt auch, weil die anderen das machen, aber eigentlich fühlen wir uns nicht wohl dabei. Mhm. Ja. Wie gesagt, ist bei einem Bekannten bei mir, bei einem guten Freund passiert. Während der Pandemie war die ganze IT zu Hause und eben zwei Leute nur im Office, also am Werk, weil auch vor Ort geschraubt werden muss vielleicht, ja, oder sonst irgendwas. Und dann ist die Pandemie vorbei und alle müssen ins Office zurück und dann muss man sich eine Woche vorher melden, wenn man einen Tag von zu Hause arbeiten will. Und da ist natürlich auch ein bisschen eine Unruhe in der Belegschaft, weil die sagen, okay, es hat funktioniert, was hat sich geändert, die Pandemie ist weg, aber der Wohlfühlfaktor ist schlechter eigentlich, ja, obwohl es besser sein sollte, weil die Pandemie vorbei ist. Ja. Das heißt, dieser Stressfaktor ist weg, aber von der Arbeit her ist der Stressfaktor wieder höher geworden.
Ja. Ich glaube, das ist ein Effekt von keinem Veränderungsmanagement, weil die Veränderung hingenommen wurde, aber nicht gemanagt. Und dementsprechend ist, sobald es wieder möglich ist, back to normal, also so wie es vorher war, weil vorher konnten die Manager viel besser, oder die Manager, die Personalführungskräfte viel besser prüfen.
Wobei, das hinterfrage ich wirklich, ob ich, nur weil ich sehe, dass der hinterm PC sitzt, ob ich da prüfen kann, ob der jetzt produktiver ist oder nicht.
Und das geht es bei vielen noch gar nicht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, Daniel, was du gesagt hast, ist nicht nur in der Ausschreibung, dass eigentlich die Unternehmen um die Menschen werben müssen, sondern auch im Bewerbungsgespräch. Mhm. Eigentlich sollte das Bewerbungsgespräch sein, eine Bewerbung des Unternehmens um den Mitarbeiter. Und das wird es in der Zukunft auch sein, weil da die Knappheit an Fachpersonal eh schon da ist. Das heißt, der Mitarbeiter wird sich früher oder später aussuchen können.
Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, das ist nicht mehr, der Mitarbeiter bewirbt sich nur beim Unternehmen, sondern es ist passiert gleichzeitig beide Bewerbungen sozusagen. Ja, das heißt, der Mitarbeiter bewirbt sich natürlich, aber auch das Unternehmen bewirbt sich beim Mitarbeiter.
Ja. Aber um den Mitarbeiter dazu zu bringen, sich zu bewerben, muss halt attraktiv sein.
Ja.
Und ich glaube, das ist, was man unter Employer Branding versteht dann.
Quasi das Image, das ich habe als Arbeitgeber.
Genau.
Das heißt, das Image ist wichtig. Es soll sinnstiftend sein, die Arbeit, habe ich vorher verstanden. Der People Manager ist entscheidend.
Korrekt.
Die Unternehmenskultur im Sinne von, wo arbeite ich und welche Arbeitszeiten habe ich.
Und wie geht man miteinander um? Wie geht man mit Ressourcen um? Wie geht man mit Menschen, mit Träumen, mit was weiß ich um? Mhm. Räumen, nicht träumen.
Okay. Mhm. Dann Education. Mhm. Und jetzt hat der Unternehmer, der dazuhört, quasi so eine Checkliste, geht das runter und sagt, nein, ich biete das alles, also gibt es bei mir, gibt es mehr als Wasser und Obstkorb, wir machen das alles. Und ich finde trotzdem keine, you name it, Azure-Administratoren oder Modern Work M365-Administratoren.
Naja, ich glaube, das liegt einfach daran, weil dieser Fachkräftemangel ist real. Das gibt halt nicht so viele und die es gibt, die sind vielleicht gerade nicht am freien Markt. Mhm. Also wenn du genau die brauchst, die es gerade nicht gibt, wirst du als Unternehmen vielleicht nicht drum herum kommen zu versuchen oder versuchen zu müssen, die von woanders abzuwerben. Und das ist wahrscheinlich auch nicht leicht.
Ich glaube, das ist der Grund unserer Folge ist ja, ich glaube, du hast das letzte Mal eingebracht und ich höre es auch immer wieder bei Kunden, wir finden keine Mitarbeiter oder wenn du jemanden kennst, sag uns sofort Bescheid, empfiehl uns, wir nehmen jeden gern. Und ich glaube, auch wenn das ein lobender oder guter Ansatz ist, muss man jetzt mittlerweile nach Mitarbeitern suchen, die Potenzial haben, dass sie sich das erlernen, was sie brauchen.
Absolut.
Weil viele Skills und vor allem Cloud-Skills sind teilweise so rar, weil das sind alles nicht Technologien, die wir seit 20 Jahren verwenden, sondern relativ neu, gibt quasi viele Änderungen, wenig Leute, die das regelmäßig machen, dadurch Mangel am Markt, würde ich jetzt behaupten. Und ich glaube, man muss dann einfach weitergehen zu, habe ich potenzielle Mitarbeiter im Unternehmen, die ich reskillen kann? Oder muss ich Mitarbeiter aufnehmen, die Potenzial haben? Einfach das dann bei uns zu lernen oder man kann sie auch Partnern an die Hand geben, dass die das dort vor Ort lernen und dann halt so Training on the Job machen.
Ja, aber das ist ein wichtiger Faktor, den du ansprichst. Ja, das heißt, oft ist ja so, dass der Mitarbeiter, der würde sogar vielleicht gerne lernen, ja, das, diese neuen Skills und die neue Cloud-Technologie und so weiter, aber er kriegt keinen Raum dazu, weil er ist mit der Daily Business so zugemüllt und zu quasi gepflastert, gemüllt vielleicht das falsche Wort, aber dass er sagt, okay, ich würde gern, aber ich habe jetzt auch irgendwie auch irgendwo einen roten Faden, wo ich nicht nach 22 Uhr mich extra noch hinsetze und tue, ja.
Ja, ich glaube auch, dass das im weitesten Sinne ist es auch wieder ein Kulturthema, weil ein Unternehmen muss halt diese Kultur anbieten oder was heißt anbieten? Die Kultur muss eigentlich da sein oder man muss den Willen haben, sich hinzuentwickeln zu dieser Kultur. Und ich denke, glaube auch, dass vielleicht der Weg, ja, wir haben, weiß ich nicht, wie viele tausend Arbeitsplätze offen und ausgeräumt, ist, wenn man es realistisch betrachtet, wahrscheinlich nicht besetzbar aktuell. Und vielleicht ist es ein gangbarer Weg zu sagen, wir schauen uns einmal Prozessautomatisierung an oder generell das Verkürzen von Wegen, um vielleicht die Effizienz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu steigern. Oder wir denken überhaupt ganz wild einmal an so Sachen wie 4-Tage-Woche oder was weiß ich.
Gibt es da nicht so Unternehmen in Oberösterreich, die das gemacht haben, die 4-Tage-Woche eingeführt haben und quasi keine Probleme haben, Mitarbeiter zu finden.
Weil es attraktiv ist.
Genau. Und da war der Einwand, und den habe ich nicht schlecht gefunden vom AMS-Vorstand, der gesagt, das ist korrekt, weil die halt, das ist ihr USP, das können die jetzt anbieten am Markt. Mhm. Würden das alle machen.
First Mover Advantage.
Ja, aber würden es alle machen, wäre der Vorteil wieder weg.
Der Vorteil des Attraktivseins. Ja. Aber ich glaube persönlich, also ich bin relativ sicher, dass wenn man eine 4-Tage-Woche anbietet oder praktiziert, dass die Mitarbeiter auch mit mehr Energie und mit mehr Power in weniger Zeit mehr schaffen können, vielleicht. Also ich rede auch von einer 4-Tage-Woche, die wirklich 4 Tage à 8 Stunden, also in einer Normalarbeitszeit sind und nicht 4 Tage, wo du den Freitag einarbeitest und sagst 4 mal 10 Stunden.
Das heißt eigentlich eine Wochenstundenverkürzung bei vollem Lohnausgleich, oder?
4-Tage-Woche.
Ja.
In dem Zusammenhang vielleicht ist noch ein weiterer wilder Gedanke, what about Teilzeit mehr oder Teilzeit attraktiver zu gestalten, weil auch in der Teilzeit hast du ja dann 2x Full Power und nicht einmal abnehmende Batterieleistung.
Genau. Da möchte ich dann ein bisschen dazu einspringen, weil ich fand das extrem gut in einer Abteilung bei uns, wo eben zwei Kolleginnen aus dem aus der Grenze zurückgekommen sind und als Teilzeitmitarbeiterin wieder eingestellt wurden.
That's where I come from.
Genau. Und der Punkt ist der, bis jetzt haben alle Manager so gemacht, dass sagt, okay, wir haben jetzt mit zwei Personen diese eine Position besetzt und sie, diese zwei Kolleginnen, betreuen diese 20 Kunden, Hausnummer jetzt. Ja? Und der eine Manager, den ich jetzt meine, ich werde jetzt Namen absichtlich nicht erwähnen, der hat gesagt, okay, warum machen wir es nicht anders? Warum machen wir nicht so, dass die eine Kollegin ist von Montag bis Mittwoch da und die andere ist von Mittwoch bis Freitag da, zum Beispiel, oder wie auch immer. Aber jeder betreut nur ihre 10 Kunden. Das heißt, er hat die Kunden aufgeteilt zwischen und die Kunden wissen Bescheid einfach, ja, die Kollegin ist am Donnerstag, Freitag nicht erreichbar, weil sie einfach nicht arbeitet, sie ist Teilzeit da. Ja? Und somit entsteht aber wirklich ein Benefit, insofern, dass jeder weiß genau, was Sache ist, bei welchen Kunden. Man muss nicht immer wieder etwas übergeben oder vergessen oder der eine Kunde sagt, aber ich habe ja der Kollegin so gesagt und sie hat ihn vergessen, das zu sagen und so weiter. Diese Leerläufe oder diese Overheads, die da entstehen durch jede Übergabe und die fallen weg. Also ich fand das eine großartige Idee.
Ja, ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, gestalten, um attraktiv zu sein oder um aus den Gegebenheiten mehr rauszuholen, als aktuell der Fall ist. Ich glaube aber, und ihr merkt es, ich komme immer wieder auf dieses Kulturthema zurück, viele Unternehmen haben einfach diese Kultur nicht, sind nicht auf dem Weg dahin, diese Kultur zu haben. Und ich glaube, der größte Bremser ist, sie wollen auch gar nicht in Wahrheit. Oder es ist nicht ausreichend Drive da, dahin zu kommen. Und dann zu sagen, ja, wir bieten das eh alles, was ihr als notwendig beschreibt oder was wir da jetzt besprechen. Dieses Sein und Schein, das ist ja nach 3 Monaten, weiß das. Und dann sind wir wieder da, wie ich gesagt habe, vor allem junge Leute kündigen lieber, bevor sie unglücklich arbeiten gehen.
Ich glaube, dass man sich generell, ich glaube, sagt man immer Generation Z, oder? Zu denen unter 30.
Ja, das sind die Jüngsten unter uns. Also, genau. Und, ja.
Die halt eine andere Sicht auf die Dinge haben. Und ich will es gar nicht werten, ob das jetzt positiv oder negativ ist.
Anders.
Die haben einfach eine andere Sicht der Dinge. Und man muss sich, glaube ich, als Arbeitgeber auf das einmal einstellen. Vor allem, dass sich der Markt verändert hat und die Personen, die auf den Markt kommen. Und über was ich gerne noch sprechen würde, ist IT im Alter. Mhm. Vor allem in so einem dynamischen Umfeld, wie wir jetzt arbeiten, wo es regelmäßig Changes gibt. Und ich kenne einige gestandene Consultants, auch von externen Firmen, die sagen, dass bis 40 war das Lernen noch einfach. Bis 50 war man noch dabei. Aber irgendwann haut man dann auf gut Deutsch den Hut drauf, alle 3 Wochen was Neues zu lernen. Weil früher konnte ich von meinem Wissen viel länger zehren und jetzt muss ich immer up-to-date bleiben.
Da habe ich einen guten Take dazu. Mhm. Hat ein ganz ein toller Kollege eigentlich gebracht. Also ich stehle da jetzt, aber ist wurscht. Und zwar ist es halt erforderlich oder wird erforderlich sein, dass man diese Erfahrung und dieses geballte Wissen, das sich halt über die Zeit ansammelt und die ganze Erfahrung auch nutzt, um genau die Jungen vielleicht anzulernen, von der Erfahrung partizipieren zu lassen. Und dass halt der gestandene Consultant dann ab einem gewissen Zeitpunkt X, wo er sagt, ich kann und will nicht mehr mit der Pace gehen, sich nicht mehr massiv weiterentwickelt die ganze Zeit, sondern vielleicht andere von seinem Wissen teilhaben lässt und quasi bei der Organisationsentwicklung mithilft durch Wissensübertragung, durch Austausch, durch Reverse Mentoring oder eigentlich ist Normal Mentoring in dem Fall. Aber also war jetzt auch nur ein Gedanke, der selbst bei Microsoft vielleicht noch Potenzial hat, verbessert zu werden. Aber aufgrund der Tatsache, dass früher oder später viel, viel mehr Ältere als Junge am Arbeitsmarkt sein werden, auch in der IT oder insbesondere in der IT, die Unternehmen werden damit umgehen müssen. Weil sonst stehen sie auch ohne Mitarbeiter da.
Ja, also wenn ich 50 bin, dann sage ich dir Bescheid, was ich dann darüber denke. Also ich habe noch ein paar Jährchen. Aber ja, ich meine, wenn ich jetzt probiere, mich zu vergleichen, jetzt bin ich 44 und wie ich mit, sagen wir, 20, 22 war, eine andere Geschichte. Ja? Das heißt, da warst du hungrig, da bist du auch nächtelang gesessen, weil du ein Problem lösen wolltest beim Programmieren oder sonstiges. Würde ich heute ein bisschen anders vielleicht angehen, ein bisschen anders, nicht immer gegen die Wand laufen und dann probieren, da quasi kurz um die Ecke zu kommen, vielleicht von der anderen Seite das Problem zu betrachten. Man ist ein bisschen effizienter auch mit der Erfahrung einfach, weil die Erfahrung einfach die Sachen auch bringt. Ja. Oder man ist ein bisschen selektiver vielleicht, ja, weil man schaut sich nicht jeden Kleinigkeit an, unter Anführungszeichen, sondern man pickt sich ein bisschen Rosinen, weil man auch ein bisschen auch die Freiheit auch dazu hat. Ja. Und hier ist natürlich ein Mix von jungen und erfahrenen Mitarbeitern, glaube ich, also der Schlüssel. Ja, weil die Erfahrenen ein bisschen so in die Mentorrolle kommen und ein bisschen so und sagen, okay, ja, die Richtung gehen wir, aber die Details können dann entsprechend die jungen, hungrigen und Anführungszeichen hier vielleicht dann bis auf Punkt und Beistrich dann quasi ja, ausprobieren und implementieren. Ja.
Ohne jetzt genau zu wissen, wohin ich eigentlich gehe mit dem Gedanken, aber vielleicht kann oder vielleicht wird notwendig sein, dass Unternehmen aus dem vorhandenen Erfahrungsschatz von älteren Mitarbeitern vielleicht einen Benefit für die Jüngeren machen, weil why not?
Ich finde den Ansatz persönlich sehr gut, kann mich damit identifizieren, müsste aber jetzt überlegen, ob das ich, wie es Anfang 20 war oder Mitte 20 war, das auch so verstanden hätte und mir nicht gedacht hat, ja, ja, der alte Trottel, der weiß ja gar nicht, wie das jetzt funktioniert, sondern der redet noch von Visual Basic 90er Jahre.
Da sind wir bei meinem zweiten Lieblingsthema, Information und Kommunikation.
Okay.
So, komm ich nachher, red weiter.
Okay, und also ich persönlich finde den Take gut. Die Frage ist, wie wird er tatsächlich wahrgenommen und wie würde ich das jetzt als potenzieller Kandidat mit genug Value versehen, dass ich sage, ja, das spricht mich an, dort will ich hin. Einer der Gründe, hierher zu kommen zu Microsoft, war das Wissen, nachdem ich die gedurstet habe, jahrelang selber Microsoft-Produkte administriert, betrieben und ich wollte wissen, wie funktioniert das wirklich, was ist da dahinter, wer sind die Leute, die das entwickeln und man hat so die Hoffnung, dass es da ein Buch gibt. Und ich habe das auch schon mal von Kollegen gehört. Also nach dem großen SharePoint-Buch gesucht. Ich habe nach dem großen Exchange-Buch gesucht. weil es einfach, man will quasi zur Wissensquelle, zum Hersteller und hofft dann Fragen oder Antworten. Na, Fragen habe ich auch viele gefunden, aber vor allem Antworten auf die Fragen zu finden. Und ich habe nicht... Das Buch habe ich nicht gefunden, das kann ich gleich sagen. Aber
ein paar Kapitel, oder?
Kapitel und das ist sehr persönlich, aber bevor ich bei der Microsoft war, habe ich mir gedacht, boah, ich weiß so viel über Exchange, ich kenne mich so gut aus. Und dann fängst du bei uns an und du weißt, dann lernst du, was du nicht weißt. Also Demut war einer der ersten großen Lehren bei der Microsoft. Und ich hatte das Vergnügen, 2018 in Redmond zu sein. Und da saßen Leute dort, wo ich mir gedacht habe, ich bin nicht der Schlauste im Raum, bei weitem nicht. Und egal ob Männer oder Frauen, brillante Persönlichkeiten, Genies vor dem Herrn. Und das habe ich bei der Microsoft gefunden. Sich zu denken, okay, cooler Arbeitgeber. Weil es gibt einen Spruch, dass man sagt, wenn du der Schlauste im Raum bist, machst du was falsch, weil dann kannst du von niemandem was lernen. Und das war mein Aha-Effekt. Ich war nicht der Schlauste im Raum. Ich habe Demut gelernt und ich habe gelernt, dass ich von diesen Leuten was lernen kann. Und das ist einer der großen Pluspunkte, die Microsoft damals bei mir gesammelt hat, Wissen wurde geteilt. Es gab das darf nur ich wissen und damit bin ich unersetzbar, sondern... Wenn du danach höflich gefragt hast, hat sich immer wer Zeit genommen und gesagt, hey, setz dich daher, mal einmal auf Whiteboard auf, was glaubst du, was ist dein Problem und reden wir mal drüber.
In meinem Verständnis ist das, was du jetzt so schön gezeichnet hast, das ist das Bild von Kultur.
Genau, genau.
Warum und das ist jetzt vielleicht eine strenge These, warum wird das in Österreich oft anders gelebt, eurer Meinung nach? Weil ich kenne das selber, dass da quasi, da gibt es den alten Wissenden
und der so sitzt auf seinem Wissen. Ich würde jetzt einen meiner Lieblingssprüche reinbringen, aber das geht leider nicht. Aber ja, weil es ist Kultur und ich habe vorher schon gesagt, das ist bei vielen Unternehmen nicht in der Form gelebt, diese Kultur. Und da ist Wissen ist Macht. Bei uns ist Wissen teilen Macht.
Ich denke, dass der Fisch fängt ja immer von oben zu stinken an. Ja? Das ist so ein bisschen so die Geschichte. Das heißt, und das ist ja wirklich, was du jetzt beschrieben hast, ist ja tatsächlich die, das, was ich auch damals vor 12 Jahren auch erlebt habe. Ja? Das heißt, dass sich auch ein Senior Engineer von der Sherpen Team damals ja sich auch wirklich bei diesen Konferenzen Zeit nimmt und dir Sachen erzählt und einfach mit dir auf Augenhöhe kommuniziert. Ja, das ist ja auch diese Geschichte. Er ist der Senior, der hat da Sachen erlebt, die du noch nie gesehen hast, noch nie programmiert hast, noch nie daran gedacht hast, dass das Problem auftreten kann. Ja, aber nimmt sich Zeit, um dir entsprechend dich kommen zu lassen sozusagen. Ja, das heißt, sagen, okay, was ist das Problem, wie du gesagt hast, ja. Was glaubst du, wäre die Lösung vielleicht? Oder, ne? Und dann erzählt dir, warum, welche Zusammenhänge da sind. Ja? Und ja, in Österreich haben wir sehr wohl so ein oder vielleicht ist es nicht nur in Österreich, aber grundsätzlich so ein Dilemma. Aber da brauchst du wirklich diese gute Persönlichkeiten, gute Führungskräfte, die das vorleben, dass sie das Wissen teilen und das entsprechend ansteckt. Das heißt, dass du ein Außenseiter bist, wenn du das nicht tust. Mhm. Ja? Und wie gesagt, das verschließt ein bisschen den Kreis zu Führungskräften, ja, dass die auch entsprechend hier auch geführt werden müssen und das auch leben müssen. Und wie gesagt, bei Microsoft der Spruch Sharing is Caring ist ja allgegenwärtig.
Ja, und es ist ja auch diese, wir sagen ja, und meiner Meinung nach wird das bei Microsoft auch gelebt. Wir sind keine Know-it-all, sondern eine Learn-it-all-Company. Ich weiß, das sind so bold words, aber ich finde, es trifft den Nagel schon einigermaßen am Kopf. Weil erstens einmal, das, was du weißt, kannst gefahrenfrei teilen, weil teilen ist super. Und wenn du was wichtig nicht weißt, kannst auch jeden fragen.
Und, weil du diese Connects erwähnt hast, also die Mitarbeitergespräche, die jetzt 2-3 Mal im Jahr stattfinden oder 4-mal, also wie gesagt, üblicherweise 2-3 Mal, dort gibt es extra einen Paragraphen, mhm, ja, wo man sagt, wie hast du dazu beigetragen, dass andere besser werden? Ja, und da muss man, auch wenn man jetzt vielleicht nicht darauf quasi persönlich ausgelegt ist, dass man, dann muss man entsprechend hier auch sagen, was habe ich gemacht, um andere besser zu machen, andere zu unterstützen. Und das heißt nicht die Tür aufgehalten beim Lift oder so irgendwas, sondern tatsächlich eben im Job geholfen. Ja.
Das machen ja auch Executives, wie du es vorher gesagt hast, du warst da in einem Raum mit vielen brillanten Persönlichkeiten. Ich habe vorher diese Soft-Skill-Trainings angesprochen, das sind halt teilweise auch dann einfach nur Erfahrungsteilen von wirklich Senior Executives zum Beispiel und dann hast Q&A oder so. Da ist so viel unglaublich wertvoller Erfahrungsschatz und Wissen drin und so schlaue Dinge, wie zum Beispiel, wenn es auch, da hat auch einer erzählt vom Hiring von Mitarbeiterinnen. Er hat gesagt, ihm war eigentlich völlig wurscht, ob der jetzt für den Job geeignet war oder nicht, weil er das Gefühl gehabt hat, ihm Bewerbungsgespräch, dass das jemand ist, unter dem er auch arbeiten wollen wird, dann ist das ein geeigneter Mitarbeiter. Genau. Ist jetzt nicht alles, aber finde ich eine großartige Aussage.
Es gibt ein Hörbuch oder ein Buch generell, Der gastrosexuelle Mann heißt das. So. Ja, klingt auf den ersten Moment, ja. Lass mich ausführen. Das sind Männer wie ich, die eine Leidenschaft oder Passion fürs Kochen haben. Also so Nerdkultur in der Küche. So. Und der hat gesagt, er empfiehlt Managern, mit Leuten drüber zu reden, über welche Passion sie haben. Weil der gesagt hat, wenn einer sich in sowas so reinkniet, dann hat der Potenzial, sich auch in anderen Dingen so reinzuknien. Und also ich habe es noch nie gemacht, beim Bewerbungsgespräch über das Kochen zu reden, ne? Oder über irgendwelche Foodie-Themen. Aber ich habe da, kann man gedacht, das stimmt. Wenn Leute Passion für was mitbringen, können sie auch für andere Dinge Passion entwickeln. Und wenn einem der Job Spaß macht, dann gibt er einem hoffentlich Kraft, statt Energie zu rauben. Und das ist immer wieder bei diesen Sinnstiftenden. Und deswegen bin ich da zu 99,999% bei dir, dass es eine Kultursache ist im Unternehmen. Jetzt ist es natürlich schwierig für bestehende Unternehmen, die ein schlechtes Image haben, das von heute auf morgen das Image quasi auf der Straße aufzubessern. Aber ich glaube, ein essentieller Punkt für die Zukunft ist sicher, dass man um die Ecke denkt, so wie du heute erzählt hast. Wenn der ein gutes Gefühl hat, dass der dem gewachsen ist, kann ich mir den holen. Einen Punkt möchte ich jetzt noch zum Schluss ansprechen. Das ist die Acquisition von jungen Personen. Und da zitiere ich jetzt auch wieder den AMS-Vorstand, der hat gesagt, bei Praktika ist es jetzt teilweise so, früher hast du wem kennen müssen, da hat der Vater wem gekannt und da bist du dort und dort hingegangen für dein Praktikum.
Vitamin B.
Ja, und jetzt ist es teilweise so, dass manche Leute 8 Angebote kriegen, ein Praktikum zu machen, weil die das als potenzielle Mitarbeiter, die Leute sehen. Wie glaubt ihr, muss man rangehen, dass man Leute von einer Uni, von einer FH, von einer HTL ins Unternehmen bekommt, als potenzielle zukünftige Mitarbeiter?
Employer Branding. Also du musst als Unternehmen nach außen hin deine Brand nicht nur bewerben, sondern halt auch dann entsprechend von innen heraus das bewerben, was die Wahrheit ist. Weil nur das zu bewerben, was wir jetzt besprochen haben, und aber nachher ist nichts dahinter, ist halt nicht nachhaltig.
Genau.
Ja.
Ich bin ja mit der HTL, da kann ich gerne darüber sprechen, in der Neustadt EDV noch immer in guten Verbindungen. Das heißt, obwohl das schon über 20 Jahre her ist. Und da ist ein Unternehmen bei einem Kundengespräch ganz normal, sind wir dann beim Kaffeetrinken ins Reden gekommen und eben haben sie erwähnt, dass sie jetzt Probleme haben, die Entwickler zu bekommen. Und haben gesagt, naja, habt ihr schon probiert, mit der HTL direkt zu sprechen? Sagen sie, nein. Also wir schreiben die HTL quasi Absolventen an, aber wie meinen Sie, mit HTL direkt zu sprechen? Sagen, naja, die Schüler müssen Projekte machen. Ja? Die müssen zwischen 1. und 5. Klasse mindestens 2 Projekte, damals wahrscheinlich jetzt sogar mehr, machen. Und in der Developer-Abteilung ist das quasi, der Lehrer verdreht die Augen, wenn das jetzt die nächste Lagerverwaltung ist. Ja? Ja, genau. Das heißt, wenn ihr denn der HTL den Schülern ein Projekt bringt, das wirklich also unternehmensnah ist oder realitätsnah ist, ja, und die können dann das ein Jahr lang entwickeln während ihrer Projektarbeit, dann habt ihr A, Connection zu dieser Gruppe von Leuten, 5, 6, 7 Leute, wie auch immer, ob es 2 Gruppen sind oder eine, und B, habt ihr etwas gemacht, klar, ihr müsst ein bisschen investieren, dass jemand das Projekt managt und sagt, okay, das brauchen wir und so weiter, also als Kunde auftritt, ja. Aber da habt ihr auch die Connection zu den Lehrern, zu den Professoren und den Schülern etc. etc. Das heißt, das kommt dann der Kreislauf in Bewegung. Und die machen das tatsächlich jetzt. Das erste Jahr haben sie jetzt die Projekte ausgeschrieben, 2 Projekte an der HTL. Die geben auch den Schülern ein bisschen Geld dann in die Hand als Goodie. Ja? Und wie gesagt, normalerweise bist du froh, dass du etwas hast als Schüler, dass du sagst, okay, jetzt habe ich ein Thema, das der Professor approved hat und das ich machen kann. Und jetzt kriegen sie noch ein paar 100 Euro am Schluss. Also Win-Win.
Absolutes Nugget. Super Tipp, André. Ich kriege oft die Frage, warum? Warum haben wir Schwierigkeiten, IT-Mitarbeiter zu finden, aber mehr auf einer volkswirtschaftlichen, ökonomischen Ebene? Seht ihr das als Thema, dass in Covid-Zeiten so viel geheirat wurde, wie noch nie? Vor allem im IT-Bereich, dass die
Competition groß war. Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist viel abgeworben oder hin und her beworben und abgeheiert und Job gewechselt worden. Aber es ist jetzt nicht der Markt an Arbeitssuchenden abgegrast worden, glaube ich. Aber da steckt jetzt kein fundiertes Wissen dahinter. Aber ich würde auf die Frage, also jetzt spezifisch, der IT-Mitarbeiter, ich würde vielleicht mal hinterfragen, ob IT noch das ist, was es vor 20 Jahren war, weil meines Erachtens ist bei vielen Unternehmen die IT viel zu abgekoppelt von vielen anderen Unternehmensbereichen, weil heutzutage hat IT die Notwendigkeit, mit Unternehmenskommunikation zusammenzuarbeiten, mit der Personalabteilung zusammenzuarbeiten, mit dem Executive Board oder Board of Directors zusammenzuarbeiten. Und was ich halt oft sage, ist, versucht als ID einen Beitrag zur Erreichung von irgendeinem höheren Ziel, das klingt jetzt ein bisschen deppert, aber ein übergeordnetes Ziel zur Kultur- oder Unternehmenskulturbildung zum Beispiel.
Das heißt, wenn ich den Gedanken aufgreife und sage, die IT ist jetzt nicht mehr das, was vor 20 Jahren einfach die Betriebsmannschaft war, damit die Server laufen und tun und einfach erreichbar sind und die File-Shares erreichbar sind, sondern die IT hat sich insofern verändert, dass die Leute sagen, okay, welche neuen Services sind jetzt da auf den Markt gekommen, ja, sei es von Microsoft oder anderen Anbietern, und wie können wir diese Services wiederum nutzen in unserem Daily Business, oder?
Und weiterführend dann die wir nutzen, da müssen ja die Dinge auch innerhalb der Belegschaft kommuniziert werden, weil sonst weiß ja keiner, dass dieses neue Feature da ist und was damit tun sollen. Und das führt sehr schnell zum Thema Adoption und Change.
Ich kann jetzt also von meiner ein bisschen starren Sicht auf die HTL-Landschaft, die ich durchaus noch ein bisschen im Blick habe, weil auch meine Kinder jetzt in dem Alter auch sind. Ja. Wir also als Österreich oder Wien-Umgebung produzieren durchaus viele IT-Arbeitskräfte. Ja. Das heißt, die Wien die Spengergasse oder HTL Wiener Neustadt oder die Fachhochschulen. Ja. Aber ich glaube auch, die viele anderen Branchen sind digitalisierter geworden, ja, wo auch wiederum IT-Fachkräfte notwendig sind. Ja. Wobei ich glaube, wir aus Österreich sind weit, weit weg noch von digitalen Vorreitern, Digitalisierungsvorreitern. Ja. Aber dass wir zu wenig produzieren, scheint so zu sein, aber wie gesagt, wir produzieren nicht wenig. Wenn ich jetzt an die HTL Spengergasse anschaue oder an der Neustadt oder die Fachhochschulen, die genauso IT-Fachkräfte rausbringen oder auch mit guten Qualifikationen rausbringen. Ja. Schwierige Frage.
Was sagst du dazu?
Ich habe schon das Gefühl, dass vielleicht bin ich da amerikanisch beeinflusst. Also weil ich viel,
muss ja nichts Schlechtes sein.
Naja, viele Medien auch von den Vereinigten Staaten konsumiere. Ich habe schon das Gefühl, dass massiv gehärtet wurde in Covid in alle Richtungen und das hat den Markt noch trockener gemacht. Und jetzt ist halt immer die Frage, wenn ich in Österreich bin und ich habe dann mehrere Unternehmen zur Auswahl, wo gehe ich hin? Tendenziell zu den größeren.
Mir fällt noch ein, weil du sagst, da wurde massiv gehärtet, fällt mir doch noch ein. Und ich weiß auch den Grund, warum. Weil Covid halt bei allen Unternehmen, egal ob bei dir oder nicht, den Bedarf an Informationstechnologie im ureigensten Sinn massiv erhöht hat. Weil die gesagt haben, bei uns gibt es kein Homeoffice oder Homeoffice ist ein zusätzlicher Urlaubstag, die mussten sich sehr schnell ändern, um produktiv zu bleiben. Und da ist halt dann die ganzen IT-Dienstleister, waren die Auftragsbücher exorbitant voll. Und natürlich haben die geheiert ohne Ende. Und ja, hat ein bisschen gebraucht, bis man das wieder eingeschossen ist, aber absolut.
Ja, bin d'accord, weil was ihr gerade gesagt habt, bei uns die ersten 2-3 Monate der Pandemie waren wir ja quasi von 7 in der Früh bis 21 in der Nacht damit beschäftigt, die Unternehmen quasi zu beraten, wie sie jetzt dann digital auf Teams kommen. Ja, obwohl das Unternehmen uns 2 Monate vorher gesagt hat, naja, das ist der Plan irgendwann in 2-3 Jahren. Ja, und auf einmal war er da.
Und dann der nächste Schritt war wieder, das den Mitarbeitern näher zu bringen oder den,
korrekt.
Ja, also wir haben ja auch Schulungen Tag und Nacht gemacht.
Mhm, genau. Also, dass das ein bisschen den Markt natürlich trocken gelegt hat, auch keine Frage, ja.
Gut, ich finde in diesem Sinne, das einzige Konstante ist die
Veränderung.